Ladies and Gentlemen, dieser Podcast wurde am Freitag, dem 17. November aufgenommen. Das mag erstmal unerheblich erscheinen, aber es markiert doch einen nicht unwichtigen Zeitpunkt. Denn während meine Gästin und ich mit einigen technischen Verbindungsproblemen zu kämpfen hatten, entschied das Board des Softwareentwicklers OpenAI, sich von seinem Geschäftsführer Sam Altman zu trennen. Altman gilt spätestens seit dem Release von ChatGPT als Aushängeschild, als Gesicht nicht nur seiner Firma, sondern im Grunde des gesamten Themenkreises der künstlichen Intelligenz. Nun geht es in diesem Podcast nicht primär um Sam Altman, wohl aber um KI. Und nicht wenige erachten den Umgang mit dieser rasant Fortschritte machenden Technologie als eine der größten Herausforderungen, der wir uns in sehr naher Zukunft stellen müssen. Die Projektionsfläche ist schon jetzt gigantisch und je nachdem, wen man fragt, hört man von Sorgen, Hoffnungen, Heilsversprechen oder Untergangsvisionen. Ich glaube tatsächlich, dass KI etwas ist, das wir alle perspektivisch auf dem Zettel haben sollten. Gleichzeitig ist es einfach weitaus komplexer, weitaus vielschichtiger und weitaus ernstzunehmender, als dass man sich vorschnelle Schlussfolgerungen erlauben sollte. Das würde zu kurz greifen. Deshalb bin ich sehr glücklich, meine heutige Gästin hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist freie Wissenschaftsjournalistin, promovierte Philosophin, beobachtet die Entwicklung künstlicher Intelligenz oder künstlicher Intelligenzen schon seit langem und hat diverse Bücher zu dem Thema veröffentlicht. Ladies and Gentlemen, Dr. Manuela Lenzen.
War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
Was wirklich drauf anliegt, könnte man Suicide by Tiger begehen.
Ja, es kann schief gehen.
Und das ist also.
Hier werden nicht so viele Leute erschossen.
10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen.
Für den Plan super, die Welt geht zugrunde.
Alles Kacke, bis nächste Woche.
Sie haben, also ich habe zumindest 4 Bücher gefunden, die Sie zu dem Thema geschrieben haben. Der elektronische Spiegel, künstliche Intelligenz, Fakten, Chancen, Risiken, KI, was sie kann, was uns erwartet und ein Stück weit vorher, Embodied Communication in Humans and Machines. Das ist 2008
erschienen. Das habe ich nur rausgegeben, zusammen mit 2 anderen.
Ah ja, okay, verstehe.
Aber es war noch eins vorher, da war noch ganz früher, muss man noch eins gewesen sein, natürliche und künstliche Intelligenz. Aber das ist schon ganz alt.
Wie lange interessieren Sie sich schon für künstliche Intelligenz?
Ach je, 20 Jahre, 25 Jahre? So?
20, okay.
25, ja, müsste hinkommen.
Okay, wie kam es dazu? Was hat da den Funken entzündet?
Ich komme ja nicht aus der Informatik, ich komme aus der Philosophie und in der Philosophie gibt es einen Bereich, der nennt sich Philosophie des Geistes. Da geht es eben darum zu verstehen, wie menschliches Denken funktioniert oder wie Denken, wie Kognition im Allgemeinen funktioniert. Und da gibt es einen Ansatz, der sich technischer Systeme bedient, um eben die natürliche Intelligenz besser zu verstehen. Das ist die sogenannte Kognitionsforschung. Das ist eine Disziplin, die kennt man nicht so, ist eigentlich sowas wie eine Zwillingsschwester der KI-Forschung, ist auch in den 50er Jahren entstanden und sucht danach, das Denken und kognitive Fähigkeiten zu verstehen und bedient sich dann ganz unterschiedlicher Disziplinen. Eine Disziplin, die beteiligt ist, ist eben die Philosophie, das war so mein Einstieg, aber eine andere Disziplin ist eben auch die künstliche Intelligenz mit der Idee, wenn man versucht, solche Systeme nachzubauen, wird man viel deutlicher, als wenn man nur drüber nachdenkt, drauf gestoßen, was die Details sind, worauf man achten muss, was man nicht weglassen kann. Also gerade dieses Nachbauen ist sehr disziplinierend und stellt auch oft Annahmen, die in der Theorie so unhinterfragt durchgehen, dann in Frage. Und das war dann, also eigentlich ist das mein Interesse an der künstlichen Intelligenz, die Frage, wie funktioniert überhaupt Intelligenz und kann man natürliche Intelligenz besser verstehen, indem man versucht, sie nachzubauen.
Okay, das ist eine sehr interessante, ein sehr interessanter Ort, von dem Sie da kommen. Dann muss ja jetzt die Zeit für Sie ein absolutes Eldorado sein. Ich meine, wenn Sie das seit so langer Zeit schon machen und jetzt ist das, was man als künstliche Intelligenz bezeichnet, zu der Semantik sagen wir vielleicht gleich noch was, das ist jetzt, das scheinen wir ja jetzt in den Fingern zu haben. Also das muss ja jetzt gerade eine ganz fantastische Zeit für Sie sein.
Ja, die Entwicklungen, die Fortschritte sind natürlich beeindruckend. Das Interesse, das an dem Thema besteht, ist beeindruckend. Das werden natürlich auch Dinge, die ich liefern kann, nachgefragt. Das ist natürlich auch sehr schön. Gleichzeitig ist es auch so ein Hype, wo dann auch viele Dinge in den Vordergrund gespült werden, die diskutiert werden müssen. Aber zum Teil ist mir ein bisschen zu viel Hype im Moment.
Okay. Also tatsächlich zu viel. Würden Sie sagen, das Thema wird gerade nicht ernst genug genommen oder die falschen Aspekte werden zu ernst genommen, vielleicht auch sogar von den falschen Akteuren?
Ich glaube, das Problem mit der künstlichen Intelligenz ist, dass es zum einen gerne als eine Technik verstanden wird. Tatsächlich geht es ja nicht um eine Technik, sondern es geht um ganz unterschiedliche Verfahren, dieses Projekt zu erreichen. Maschinen, die intelligente Dinge tun können oder Algorithmen, die intelligente Dinge tun können. Und zum anderen werden diese Verfahren sehr nah an den Menschen herangerückt. Also man betrachtet diese Systeme dann leicht so aus menschlicher Perspektive, schreibt denen Absichten, am Ende Gefühle und Bewusstsein zu, Wünsche und immer wieder dieses, werden sie uns vielleicht doch unterjochen und die Herrschaft an sich reißen. Das sind so Dinge, die braucht man nicht unbedingt. Dinge, die man dagegen unbedingt braucht und auch immer dringender braucht angesichts der zunehmenden Verwendung der Systeme, ist natürlich die Frage, wie wirken die sich aus, wenn die in menschliche Entscheidungssysteme eingebunden werden? Wo kommen welche zum Einsatz? Wie wirkt sich das einfach aus, dort, wo die Systeme zum Einsatz kommen?
Also wenn jetzt so Leute wie ja, der immer wieder sich selbst in die Medien rückende Elon Musk dann erzählt, ja, das Beste wäre, wenn jetzt erstmal die Forschung für ein paar Monate aussetzt, warum das dann 6 Monate sind, wer weiß das schon. Ich habe oft den Eindruck, dass es eine gewisse Gruppe gibt, die haben Angst vor einer Realität wie aus Filmen wie Matrix oder Terminator 2, die übermächtige und dem Menschen böse gesonnene Intelligenz, die uns unterjochen möchte. Das scheint ja so eine Urangst bei dem Thema künstliche Intelligenz zu sein. Würden Sie da sagen, das ist vielleicht etwas, was man nicht gänzlich außer Acht lassen sollte, wenn überhaupt, aber ist das eher so, ganz unwissenschaftlich gesprochen, Quatsch?
Ich glaube, das Problem ist eher die Frage, wo wir welche Systeme sinnvoll einsetzen können. Diese Idee mit dem Unterjochen und der Weltherrschaft, wenn diese Systeme tatsächlich intelligent würden, dann könnten sie vielleicht auch sehen, dass das vielleicht gar keine gute Idee wäre mit dieser Weltherrschaft. Also wer möchte die schon haben? Es sind nach wie vor Werkzeuge, die tun, was wir ihnen sagen, wenn wir auch vielleicht nicht im Einzelnen durchschauen, wie sie das tun, aber sie tun eben doch das, worauf sie programmiert sind. Und da muss man eben aufpassen, wo man sie einsetzt. Natürlich wäre es nicht klug, Systeme, die letztlich mit Stochastik arbeiten, also wo man nicht ganz sicher sein kann, was das Ergebnis sein wird, dann in sicherheitskritischen Bereichen einzusetzen, wo man sich einfach 100%ig sicher sein muss, dass etwas funktioniert. Also ich glaube, das Problem ist nicht, dass diese Systeme zu schlau werden und uns dann irgendwie böse wollen, sondern das Problem ist, dass wir falsch einschätzen, was diese Systeme können und sie dann unter Umständen in Bereichen einsetzen, wo sie überfordert sind. Zum Beispiel in komplexen sozialen Kontexten, wenn es darum geht, Menschen zu beurteilen in Hinsicht auf, ich weiß nicht, Kreditwürdigkeit oder Rückfallgefährdung von Straftätern oder solche merkwürdigen Dinge, dass dann Bewerbungen gescannt werden, dass Urteile über Persönlichkeitsprofile abgegeben werden. Da sind viele Kontexte, die jetzt auffallen, in denen Systeme zum Einsatz kommen, die einfach die Komplexität der Situation nicht erfassen können. Und in der Regel läuft es dann darauf raus, dass Gruppen, die es ohnehin schon schwieriger haben, also Minderheiten, Menschen, die nicht so häufig in den Trainingsdaten vertreten sind, dass die es dann schwerer haben. Schwerer Zugänge zum Gesundheitssystem, zu Studienplätzen, zu Krediten bekommen oder auf Gesichtserkennungssystemen nicht so gut erkannt werden, dann an der Grenze Probleme bekommen und solche Dinge. Also ich glaube, wir trauen diesen Systemen manchmal zu viel zu. Das ist ein größeres Risiko, als dass sie im Moment zu intelligent für uns wären.
Vielleicht ist das ja auch einfach nur ein, also man will ja nicht mal ein Böses unterstellen, aber wenn dann so unangenehme Entscheidungen von KI oder von KI-Systemen getroffen werden, kann man sich natürlich auch ein bisschen aus der Verantwortung ziehen und sagen, ja, das ist einfach Datenlage. Das hat unser System so ausgerechnet. Was ja gerade dieses, unser System kann dies, kann das oder kann es eben nicht, das ist ja auch schon in Zeiten vor KI immer eine sehr willkommene Ausrede, wenn irgendwas nicht funktioniert zum Beispiel.
Ja, klar, das Klassische. Das geht nicht, in der Datenbank ist dafür kein Feld vorgesehen.
Ja.
Ja, natürlich ist die Hoffnung, die sich mit diesen Systemen vielleicht auch verbindet, dass wir da wissenschaftlich begründete, objektive, von Emotionen unbelastete Entscheidungen bekommen und die dann nur noch abnicken müssen.
Mhm.
Tatsächlich ist es ja so, dass Menschen nicht immer optimale Entscheidungen treffen, dass sich auch Menschen hinreißen lassen von Emotionen, von Wut, von Vorurteilen, was auch immer man sich da denken kann. Dass Menschen auch ermüden, dass sie eine begrenzte Datenverarbeitungskapazität haben und einfach auch Gewohnheiten haben, über die sie schwer hinwegkommen. Alles das ist ja bekannt. Und eine Hoffnung war, dass diese Algorithmen vorurteilsfreier urteilen können.
Mhm.
Im gewissen Sinne können sie das, weil sie nicht von Emotionen beeinflusst sind, aber in gewissem Sinne können sie es eben auch nicht. Weil das, was diese Algorithmen dann beeinflusst, sind die Strukturen, die sie in den Trainingsdaten vorfinden.
Genau.
Also der Witz an diesen lernenden Verfahren, die ja meistens dann gemeint sind, bei dem, wovon wir hier sprechen, ist ja eben, dass sie nicht Satz für Satz programmiert werden, dass man nicht da nur eine Datenbank mit Inhalten eingibt und die mit Wenn-Dann-Regeln verknüpft, sondern dass die Systeme trainiert werden. Das heißt, man gibt den Beispiele und guckt, wie sie diese Beispielaufgaben lösen und gibt ihnen Rückmeldung über ihren Erfolg.
Mhm.
Und auf diese Weise können diese Systeme sich dann anhand dieser Trainingsdaten die Fähigkeit selber erarbeiten, Bilder zu unterscheiden, Sprache zu transkribieren, ganz unterschiedliche Dinge. Und was die Systeme lernen, wie die sich ihre innere Struktur zurechtrütteln, die sogenannten neuronalen Netze, hängt natürlich davon ab, mit welchen Trainingsdaten sie trainiert werden. Und in diesen Trainingsdaten sind Strukturen drin. Und diese Strukturen werden diese Systeme übernehmen. Das heißt, die sind nicht klug genug, um zu verstehen, dass wir uns die Zukunft anders vorstellen als die Vergangenheit. Dass wir uns zum Beispiel darüber im Klaren sind, dass in der Vergangenheit in vielen Bereichen Frauen benachteiligt wurden und dass wir uns jetzt eine Zukunft wünschen, in der das weniger der Fall ist. Dafür, das kann man nicht erwarten, dass so ein Algorithmus das irgendwoher weiß, sondern wenn ich so ein System haben möchte, das mir die Bewerbungen in meinem Unternehmen vorsortiert und ich fütter das mit den Bewerbungen der letzten 30 Jahre, mit den erfolgreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da sich mehr Männer beworben haben als Frauen,
mhm,
und deshalb auch mehr Männer sich erfolgreich beworben haben. Und so ein Algorithmus wird daraus den Punkt mitnehmen, dass es für die Bewerbung ein Vorteil ist, ein Mann zu sein. Da muss also jetzt gar kein frauenfeindlicher Programmierer am Werk sein, sondern es reicht, wenn solche Strukturen in den Trainingsdaten drin sind. Und genauso, wenn ich ein Gesichtserkennungssystem nur mit den...
Einfach, weil in der Vergangenheit viel mehr, also es existieren viel mehr Daten über Männer, simpel gesprochen.
Ja, oder Frauen sind ja erst, sind ja noch nicht so lange so stark im Arbeitsmarkt überhaupt präsent. Es war ja früher auch üblicher, dass Frauen eher zu Hause blieben. Und das sind einfach solche Verschiebungen, die in den Trainingsdaten noch drin sind. Genauso, wenn man, ja, ganz platt, wenn man einem System nie flugunfähige Vögel zeigt, dann wird es eben nicht lernen, Pinguine und Strauße zu den Vögeln zu rechnen. Das sind einfach Strukturen, die diese Systeme aus den Trainingsdaten mitnehmen. Und eine Zeit lang hatte man das nicht auf dem Schirm. Mittlerweile weiß man das, dass man da aufpassen muss, dass man auch für ein Gesichtserkennungssystem ausreichend Menschen mit anderer Hautfarbe, unterschiedlichen Gesichtsformen und so weiter berücksichtigen muss, damit es nicht nur bei weißen Männern mittleren Alters funktioniert, sondern eben auch bei, ich weiß nicht, jungen schwarzen Frauen oder Menschen mit asiatischen Gesichtszügen, wie auch immer.
Wenn ich mir das so anhöre, dann sind, also bevor wir jetzt vielleicht darüber reden, was eine KI tun kann oder eben nicht tun kann, sind wir schon in der Bereitstellung der Trainingsdaten gut genug, als dass wir die KIs jetzt schon wirklich, naja, auf die Menschheit loslassen, im Sinne von Jobs erledigen lassen. Haben wir schon genug Expertise, haben wir schon unsere 10.000 Stunden abgeleistet, um diese Systeme überhaupt zu trainieren?
Es kommt jetzt natürlich sehr darauf an, in welchem Bereich diese Systeme eingesetzt werden. Also geht es um das Erkennen von Autonummern oder geht es um das Erkennen von menschlichen Passanten oder geht es um Einsätze in der Medizin, um Hautkrebs-Screenings oder solche Dinge? Also da kommt es immer sehr darauf an, wo will ich dieses System tatsächlich einsetzen? Und dann muss man eben schauen, ob die Trainingsdaten vielfältig genug sind. Also seit dieses Problem bekannt ist, wird auch daran gearbeitet. Man versucht, große Mengen an Daten zu beschaffen. Man versucht auch gezielt, von den Daten, von denen man zu wenige hat, noch mehr zu beschaffen, damit diese Einseitigkeiten ausgeglichen werden können. Aber unter Umständen ist einem gar nicht klar, dass Einseitigkeiten in diesen Datensätzen drin sind. Deshalb ist es wichtig, dass es sowas gibt wie ja eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich im Zweifelsfalle zu beklagen, wenn man das Gefühl hat, der Algorithmus hat mich jetzt hier unfair behandelt oder so.
Okay. Wenn man, naja, wenn man sich jetzt diese Beispiele anhört, da sind ja viele, oder da können dann ja, da ist viel Fehlerpotenzial, was dann Unmut hervorrufen könnte. Jetzt, wenn wir, oder ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wenn ich darüber nachdenke, wie, in Anführungszeichen, wir diese Systeme programmieren, wie wir das Alignment vornehmen und so weiter, gerade in dem Zusammenhang, dass es dann auch Einfluss auf das Leben von Menschen nehmen kann und soll. Sowas würde dann ja einem gewissen Wertekanon folgen. Wie Sie schon sagten, Gleichberechtigung und all das, was man in einer progressiven Gesellschaft ja erringen möchte. Nun gibt es ja durchaus auch andere politische Player, die vielleicht mit einigen unserer Werte nicht so viel anfangen können und die dann auch ein Interesse haben, eine KI für ihre Zwecke einzusetzen. Und gar nicht mal vordergründig sinistre Motive, sondern einfach, bei denen tickt es halt ein bisschen anders. Welche Schwierigkeiten können dann da entstehen, wenn verschiedene KIs mit verschiedenen Wertevorstellungen verschiedene Sachen etablieren?
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Also das Beispiel, das einem natürlich gleich einfällt, ist die Frage, wie in China mit KI umgegangen wird. Da geht es ja zum einen schon um die Überwachung auch der Bevölkerung, um solche Werte wie Harmonie in der Gesellschaft, die dann auch befördert wird dadurch, dass die Menschen mehr oder weniger gezwungen werden, sich harmonisch zu verhalten und keine Konflikte hochkommen zu lassen und auszutragen. Ja, wenn man es drauf anlegt, kann man das natürlich für Überwachungszwecke ganz hervorragend verwenden.
Ja, ich glaube, da hatten wir kurz einen Delay. Gut, okay, ja. Also worauf ich mit der Frage im Grunde genommen abgezielt habe, ist, dass wir in einer Welt sind, wo, Verzeihung, wo, jüngstes Beispiel, TikTok ist eine Social-Media-Plattform, die enorme Popularität hat, die aber von vielen, zum Beispiel der amerikanischen Regierung, als schwierig, wenn nicht sogar gefährlich eingestuft wird. Und ja, man hat halt herausgefunden, dass dieser Algorithmus extrem potent ist. Nun weiß ich nicht, ob da schon mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird, aber es ist ja auch nicht unvorstellbar, dass gerade in Social-Media-Plattformen massiv künstliche Intelligenz mit eingebaut wird. Und wenn dann da eine, um bei diesem vielleicht unzureichenden Wort Wertekanon zu bleiben, und wenn da jetzt etwas eingebaut werden würde, was vielleicht in der Gesellschaft, in der europäischen westlichen Gesellschaft nicht wirklich, naja, nur für positive Stimmung sorgt, dann wäre das doch auf jeden Fall ein Punkt, wo man naja, zumindest sehr vorsichtig sein müsste oder halt sogar entsprechende Regularien auferlegen müsste. Wie kann man das am besten bewerkstelligen?
Ja, auf der einen Seite also Algorithmen, die Feeds organisieren und ausspielen dann in den sozialen Medien, die werden schon mit künstlicher Intelligenz betrieben, die das eben auswerten, was Menschen vermutlich sehen wollen, um sich möglichst lange auf der Plattform zu halten, aufzuhalten. Mhm. Und dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass die unterschiedlichen Betreiber unterschiedliche Interessen haben, dass die, sagen wir mal ganz platt, die westlichen kapitalistischen Gesellschaften dann eher ein Interesse daran haben, dass die Betreiber innerhalb dieser Gesellschaften eher ein Interesse daran haben, die Menschen so lange wie möglich auf diesen Plattformen zu halten, um so viel wie möglich Werbung ausspielen zu können, Werbeplätze dann verkaufen zu können, Daten über die Menschen zu sammeln und die wiederum dann an Werbetreibende zu verkaufen. Was machen autoritäre Staaten damit? Die sammeln natürlich Daten. Die zensieren unter Umständen Inhalte. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei TikTok aussieht, wenn man Dinge sehen möchte, die die chinesische Regierung eigentlich eher sperrt. Also funktioniert das in den USA? Das weiß ich schlicht nicht. Mhm. Müsste man mal ausprobieren. Wenn jetzt so ein soziales Netzwerk pausenlos Werbung für die kommunistische Partei in China ausspielen würde, würde das vermutlich dazu führen, dass sie Nutzer verlieren. Also das wäre eine zu platte Form der Instrumentalisierung. Ja, aber die Sorge, die ja auch von der amerikanischen Regierung dann öfter formuliert wird, ist, dass die Daten eben über Millionen von Nutzern dann auf chinesischen Servern liegen und diese dann ausgelesen werden können im Hinblick auf was mögen die Leute, wie sind die orientiert, welche Kaufangebote kann man denen machen. Die Daten liegen dann eben dort und können dann da weiter ausgewertet und verwendet werden.
Mhm. Ist es, nochmal so ganz platt gefragt, wir scheinen ja immer noch nicht, also wir als gesamtgesellschaftliches Konstrukt scheinen ja immer noch nicht so ganz mit Social Media klarzukommen. Da gibt es auch verändernde Elemente von Social Network zu Social Network anders. Es gab Situationen, wo Fake News oder einfach eine gezielte Einflussnahme eingesetzt wurde, um politisch etwas zu reißen. Sind wir eigentlich schon bereit für noch potentere und vielleicht sogar intelligente Systeme oder haben wir bisher eigentlich noch nicht so richtig unsere Hausaufgaben gemacht?
Ja, die Regulierung ist ja im Gange. Die Europäische Union ist da ja gerade sehr aktiv im Verhandeln dieses AI-Acts, um möglichem Missbrauch einen Riegel vorzuschieben. Auch in China wird viel an der Regulierung gearbeitet. Die Amerikaner haben es ein bisschen verschlafen. Die versuchen jetzt aufzuholen. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass wer die Regulierung vorgibt, auch vorgibt, was auf dem Weltmarkt zu verkaufen ist. Ja, vor allem die generativen Systeme, die dazu dienen können, dass man sehr schnell große Mengen an Fakes generiert, sowohl an Bildern als auch an Tondokumenten, auch an Videos und dass diese dann von interessierten Kreisen ausgespielt werden, das ist natürlich schon ein Problem. Bilder wurden immer schon gefälscht, das ist ja keine neue Sache, aber jetzt geht es einfach sehr viel schneller und einzelne Menschen oder auch Organisationen, die dann viele Follower auf sozialen Medien haben, können unglaublich viele andere jetzt erreichen. Solange man die nur irgendwie in seinem Bekanntenkreis rumzeigen konnte, irgendwelche Bildchen, die man gefälscht hatte, war das relativ egal. Aber indem man jetzt schnell sehr gute Fälschungen erstellen kann und damit auch so große Mengen von Menschen erreichen kann, ist es nochmal ein ganz neues Potenzial an Verwirrung, das sich da in der Welt breit macht. Idealerweise führt es dazu, dass sich die Menschen wieder mehr an Qualitätsmedien orientieren, wirklich den Bildern dann glauben, wo sie wissen, dass RedakteurInnen sich da dran gesetzt haben und das verifiziert haben, ob das jetzt eine Fälschung oder ein echtes Bild ist und mit Leuten gesprochen haben, die vor Ort waren und das bestätigen können, was da abgebildet ist. Aber ja, wir wissen ja auch, dass es auch genug Menschen gibt, denen es vor allem darum geht, darauf anzuspringen, wenn irgendwas Emotionen triggert und die eigene Weltanschauung bestätigt. Und das macht es dann natürlich nicht besser, wenn diese Bilder und Texte und Videos in großem Stil verbreitet werden können.
Ja, das ist ja auch so meine Sorge, dass die Geschwindigkeit, mit der etwas nicht nur in die Welt gesetzt wird, sondern mit der dann auch auf etwas reagiert wird. Also so, als würde man immer nur die Überschriften lesen, und ich befürchte, viele tun auch genau das. Das ist ja jetzt schon, also ich wüsste nicht, wie es noch schlimmer geht.
Es geht bestimmt noch schneller, es geht bestimmt noch schlimmer, wenn jetzt noch mehr qualitativ hochwertige Fake-Videos und so unterwegs sein werden. Das geht bestimmt noch. Und ja, die Chatbots, die jetzt Antworten liefern, die so einigermaßen stimmen, aber nicht immer unbedingt so richtig, die dann vielleicht Links dazu liefern, mit Hilfe derer man sich überzeugen kann, ob das auch stimmt, was da steht, aber da natürlich alle unter Zeitdruck stehen, wird kaum jemand hingehen und diese Links tatsächlich durchklicken und das alles nochmal nachlesen, dann hätte man es ja auch gleich selbst machen können. Also es wird mehr halbgarer Kram in der Welt unterwegs sein und es wird schwieriger werden, sich da zu orientieren. Also idealerweise geht das wirklich den Leuten irgendwann auf die Nerven und man fängt wieder an, sich da zu orientieren, wo man sich auf die Nachrichten verlassen kann, weil es ja einfach unendlich viel Zeit kostet, sich immer durch so einen halbgaren Wust durchzuwühlen und alles nochmal zu prüfen und zu kontrollieren. Ja, aber es wird sicher auch viele geben, die sich dann genau das, was zu ihrer Weltanschauung passt, rauspicken und sagen, ich habe es doch immer schon gewusst.
Ja, wahrscheinlich genau das. Glauben Sie, das wird eine Schmerz- oder wir stehen da noch einer sehr schmerzvollen Lernphase und steht da noch eine sehr schmerzvolle Lernphase ins Haus?
Ja, ich denke, es wird immer wieder zu solchen Fällen kommen, dass man auf irgendwas reinfällt, dass man das vielleicht auch politische Institutionen, dass vielleicht auch Nachrichtensender auf Fälschungen, auf halbwahre Geschichten reinfallen und dann wird es Verwirrung geben und irgendwer muss es dann richtigstellen und die Folgen, die sowas hat, dann wieder einfangen, das bestimmt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es jetzt so ein bisschen so einen Hype gibt und dass der auch wieder abflacht. Also ChatGPT mit seiner wohlanständigen, sehr gepflegten Art zu antworten, geht ja jetzt auch vielen inzwischen schon wieder auf den Wecker. gut, jetzt gibt es den neuen Chatbot von Elon Musk, der sich diese ganzen Zwänge nicht auferlegt und einem dann die ganzen Informationen liefert, die ChatGPT einem aus guten Gründen nicht liefert. Also da wird es vielleicht auch noch so ein Wettrüsten der verschiedenen Systeme geben. Ja, wir werden da sicher noch viel rumprobieren und man wird sehen, wohin es dann führt.
Ja. Wenn ich das alles richtig verstehe, dann ist es eigentlich die Angst davor, dass Menschen damit irgendwas, dass Menschen damit Schindluder treiben. Und weniger wirklich eine konkret formulierte Angst, dass die KI, vielleicht sollten wir darüber mal sprechen. Was ist eigentlich mit diesem Phänomen, dass KI sich selbstständig machen kann? Dass sie irgendwann so viel gelernt hat, dass sie den Menschen nicht mehr braucht. Ist das ein Hirngespinst? Kann sowas mit den neuronalen Verbindungen überhaupt passieren?
Also diese Systeme sind sehr beeindruckend und durch die riesen Datenmengen können sie auch sehr viel lernen, aber sie funktionieren doch noch ganz anders, als die menschliche Intelligenz funktioniert. Also die machen immer mal wieder ganz dumme Fehler bei relativ leichten Aufgaben, wo man denkt, das kann doch jetzt nicht sein. Wenn eine Frau nach 9 Monaten ein Kind zur Welt bringt, wie lange brauchen dann 9 Frauen? Und die brauchen dann 1 Monat oder so. Also wo man denkt, okay, die Mathematik stimmt, aber so ganz überzeugt ist jetzt noch nicht. Da fehlt einfach noch ganz viel so an dem, was man so gesunden Menschenverstand nennt, an kausalem Verständnis. Und solange das nicht da ist, werden diese Systeme sich mit den komplexen Aufgaben noch schwer tun. Diese Systeme haben keine Neugier, sie haben keine eigenen Interessen, sie haben keine eigenen Antriebe. Mit sowas wird experimentiert, mit sowas wie künstlicher Neugier, dass sie also Belohnungssignale dafür bekommen, Neues zu entdecken, wobei dieses Neues Entdecken jetzt auch nicht bedeutet, dass sie sich wie die Forschungsreisenden irgendwie neue Welten aufmachen, sondern dass sie ein bisschen rechts und ein bisschen links gucken und mal im Computerspiel eine andere Strategie probieren. Ja, aber der wichtigste Punkt ist vielleicht wirklich, dass sie, es ist Technik. Es ist kein Lebewesen, das irgendwie einen Antrieb hätte, irgendetwas zu tun. Und natürlich müssen wir aufpassen, wozu wir diese Systeme verwenden und worauf wir sie ansetzen. Mhm. Und ja, es wäre sicher unklug, diesen Systemen dann die Verfügung über realweltliche Produktionsanlagen oder was auch immer zu geben und denen die Steuerung zu überlassen und dann mal zu gucken, was passiert. Also das wäre sicher ausgesprochen fahrlässig.
Mhm. Mhm. Wo könnte man KI-Systeme sinnvoll einsetzen? Oder weil bei mir da so ein Beispiel die ganze Zeit schon im Kopf rumschwirrt, in der gerade hier in Deutschland sehr ja, ausführlich formulierten Bürokratie im Beamtenwesen zum Beispiel. Wäre das nicht ein toller Einsatzort für KI, eben an den Stellen anzudocken, wo es jetzt schon öfter mal heißt, ja, das dauert, das muss erst unser System durchlaufen. Wäre es nicht clever, so ein System komplett durch KI zu ersetzen?
Es ist natürlich die Frage, was dieses System dann im Einzelnen können soll. Es ist dann ja auch nicht nur ein lernender Algorithmus, sondern es ist dann ein komplexes System, das an verschiedenen Stellen auf Verfahren aus dem Werkzeugkasten der KI zurückgreifen würde. Man könnte sich vorstellen, dass man mehr Chatbots hat, so dass man nicht auf die Öffnungszeiten der Ämter angewiesen ist, dass das Anrufen beim Amt nicht daran scheitert, dass Mitarbeitende erkrankt sind oder irgendwie nicht verfügbar sind.
Genau.
Die müssten dann natürlich entsprechend gut sein, dass sie meistens, wenn man mit diesen Bots zu tun hat, ruft man ja genau mit dem einen Fall gerade an, der jetzt nicht vorgesehen ist. Drücken Sie Taste 1, 2, 3, 4, 5, 6 und man hätte aber gerne 7, weil der eigene Fall passt jetzt nun mal gerade nicht in diesen einen Fall. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Also da müssten die Systeme dann wirklich so gut sein, das zu verstehen, was man von ihnen möchte. Man kann sie sicher einsetzen, um Dokumente zu scannen und zu digitalisieren und sie dann zu analysieren, dass da nicht mehr irgendwelche Dinge abgetippt, abgeheftet und dann von Menschen gelesen werden müssen. Die können Entscheidungsgrundlagen sozusagen vorbereiten, können prüfen, ob alles da ist, was man für einen Antrag braucht, können vielleicht auch Entscheidungen treffen, die dann aber von Menschen nochmal gegengeprüft werden sollten. Da ist dann eine noch nicht ganz geklärte Frage, wie eigentlich Mensch und Maschine am besten zusammenarbeiten können. Denn wenn die Konstellation so ist, dass die Menschen immer weniger Zeit haben, um möglichst viele Fälle zu bearbeiten, werden sie dazu neigen, die Entscheidungen, die solche Systeme dann treffen, einfach abzunicken. Und eigentlich möchte man ja gerne, dass die Menschen auch nochmal gerade einen Moment nachdenken. Und das ist irgendwie noch nicht ganz klar, wie das eigentlich sein kann, dass man, also wie man das am besten zusammenbringt, dass die Menschen zwar auf der einen Seite das Ergebnis einer maschinellen Entscheidungsprozedur dann bekommen, aber auf der anderen Seite das nicht einfach nehmen und weiterleiten, sondern auch selber nochmal kurz nachdenken. Und auch wie dann Verantwortungen verteilt werden. Also muss sich jemand rechtfertigen, wenn er von dem Votum einer Maschine abweicht?
Da bräuchte man dann schon fast nochmal eine KI.
Ja, genau. Also an verschiedenen Stellen könnte man sich sicher vorstellen, dass solche Systeme da zum Einsatz kommen.
Ja, aber im Grunde, alles muss alles kontrollieren. Aber genau davon wollen wir ja eigentlich weg. Aber gerade dieses, was wir auch eingangs gesagt haben, so diese Bezeichnung, die gibt es nicht im Raster, die gibt es nicht im System, weil deswegen können wir das nicht vernünftig machen. Gerade das sind ja Arbeitsweisen, die sehr nach so einem computerhaften Rastersystem zu funktionieren scheinen oder eben nicht zu funktionieren scheinen. Von daher mein Gedanke, da wäre doch eine vernünftig trainierte KI fantastisch. Sei es zum Beispiel um, was weiß ich, wenn jemand sich selbstständig machen möchte und einen Gewerbeschein haben möchte, sollte doch mit einer KI innerhalb von 2 Minuten online machbar sein. Nur mal so als Beispiel.
Da braucht man vielleicht gar nicht unbedingt eine KI für, es sei denn, man würde die KI für den Chatbot verwenden, halt um Sprache zu analysieren und Sprache wieder auszugeben. Da könnte man sich auch vorstellen, dass man da einfach Masken hat, wo man seine Daten eingibt und dann nochmal eine Checkliste kriegt, ob man alle nötigen Dinge jetzt hochgeladen hat und dann drückt man auf Absenden und dann ist es weg. Also das braucht man gar nicht so großartig hochrüsten dann. Angenehmer wird es natürlich, wenn man mit den Systemen sprechen kann und dann hat man KI-Verfahren zur Spracherkennung und zur Sprachausgabe dann im Rennen.
Ja gut, aber das andere System, das ist ja was, das wird ja jetzt schon versucht und das funktioniert ja nicht. Ich überspringe quasi so den Prozess einer irgendwie nicht zurande kommenden Digitalisierung, würde direkt eine KI einsetzen und dann haben wir das quasi schon erledigt.
Ja, KI ist ja dann im Rahmen der Digitalisierung, also es ist ja nicht statt Digitalisierung, sondern es ist ja sozusagen eine Form von Digitalisierung oder ein zusätzliches Instrument im Rahmen dieser Digitalisierung. Und dann kommt es darauf an, wie gut diese Prozesse gemacht sind. Also auch bei den menschlichen Mitarbeitenden ist es ja schon auch manchmal so, dass man mit Leuten zu tun hat, die sich nicht auskennen. Die haben dann auch mal falsche Informationen gegeben. Also es ist ja keine Sache, die jetzt nur bei der KI vorkommt. Diese Systeme müssten dann eben so vielseitig sein, dass sie auch auf Menschen, die dann mit einem sehr seltenen Beruf oder mit einer sehr seltenen Branche, in der sie sich selbstständig machen wollen, kommen, dass die Systeme auch dann sagen können, okay, dafür braucht man jetzt einen Gewerbeschein oder dafür braucht man keinen Gewerbeschein und diese Datengrundlage muss irgendwo herkommen. Da müssen Menschen dann schon dafür sorgen, dass so ein System vernünftig eingerichtet ist.
Ja, läuft es im Grunde genommen wieder darauf zurück, dass der Trainingsdatensatz vernünftig sein muss. Aber angenommen, mein System würde Schule machen und wir ersetzen jetzt den kompletten Beamtenstaat durch KI. Dann kommen wir dazu, was auch gerade vor diesem Hintergrund häufig besprochen wird, der Wegfall von Arbeitsplätzen. Ist das was, worüber man sich wirklich Sorgen machen muss? Und wenn ja, wie schnell? Weil Entwicklungen passieren immer schneller und kann es sein, dass wir in 3 Jahren schon nirgendwo mehr Kassiererinnen und Kassierer haben werden?
Ja, die Frage nach der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird ja schon sehr lange diskutiert im Rahmen von KI und die Befürchtung war immer, dass uns die Systeme arbeitslos machen und es ist bisher nicht eingetroffen. Im Moment ist es ja eher so, dass die Menschen irgendwie verdunstet sind und man froh ist, wenn überhaupt irgendwo jemand ist, der irgendwie eine Arbeit macht. Ja. Wie sich diese Systeme auswirken. Also wir werden mit Sicherheit nicht in der Lage sein und hoffentlich auch nicht willens sein, die ganze Beamtenschaft durch Computer zu ersetzen. So eine Form von unmenschlicher Regierungsform, auch das diskutiert man seit den 60er Jahren oder so, dass das viel rationaler wäre, wenn das ein System erledigen würde. Und auch bei der letzten Präsidentschaftswahl hat sich auch eine Partei beworben, die sich dann, die einen Algorithmus als Präsidenten vorschlagen wollte.
Tatsächlich?
Die sind dann irgendwelchen Vorhürden sind die gescheitert, also die waren jetzt nicht ernsthaft im Gespräch, aber es gibt da so eine Partei, die dann so einen Algorithmus for President vorgeschlagen haben. Das ist einfach viel zu komplex, also die Entscheidungen, die da getroffen werden sollen, ich glaube Chile hat das mal, war Chile da so Vorreiter, die haben schon vor vielen Jahren versucht, als es noch ein paar Computer und ein paar Fernschreiber gab, versucht sowas wie eine rationale Regierung auf wissenschaftlicher Grundlage durch Digitalisierung zu organisieren. Aber es hat auch nicht geklappt. Und also das ist nicht abzusehen. Ja, die Arbeitsplätze durch die generativen Systeme heißt es, dass jetzt Leute, die Texte, Bilder erstellen, weniger gebraucht werden. Dass es für Freischaffende schwieriger wird, sich durch Tätigkeiten im Bereich Grafik auch Übersetzungen zu finanzieren. Mhm. Ich finde, es ist schwer abzuschätzen. Also komplexere Übersetzungen, dann ist die Frage, womit ist man zufrieden? Ist man mit so einigermaßen passenden zufrieden oder möchte man doch, dass dann nochmal jemand drüber guckt und aufpasst, dass da wirklich das steht, was da stehen sollte? Denn auch die Übersetzungssysteme sind zwar sehr gut, aber perfekt sind die nach wie vor nicht. Und auch in der Grafik kann man sich vorstellen, dass jetzt viel so Gebrauchsgrafik eben schnell zu erstellen ist. Aber wenn man dann doch eine Kampagne haben möchte, mit der das Produkt dann an die Menschen gebracht werden soll, dass man dann doch wieder auf eine PR-Agentur zurückgreift, die eine Idee hat und die ein Gefühl dafür hat, wie man Menschen anspricht und die dann wirklich auch was Neues versucht, in die Welt zu setzen.
Ja, und es ist ja auch so, dass, ich meine, mittlerweile gibt es ja zum Beispiel für Homepages auch so Baukastensysteme, die sehr einfach zu bedienen sind. Das sagen dann vor allen Dingen immer Leute, die sich damit auskennen und die sowas schon mal gemacht haben. Aber trotzdem gibt es immer noch gerade größere Firmen, die Agenturen beschäftigen, um denen eine Website zu bauen. Das auch nicht selten für viel Geld. Also vielleicht verliert man da auch teilweise so den Überblick, weil man denkt, okay, nur weil ich das kann, ist das ja total simpel und deswegen können es alle. Und wenn mir das dann von KI abgenommen wird, dann wird es das gar nicht mehr geben, wobei viele Leute einfach da wahrscheinlich auch auf ganz althergebrachte Dienstleistungen nach wie vor zurückgreifen werden.
Ja, und wenn man wirklich eine Kampagne aus einem Guss haben möchte, dann könnte ich mir eher vorstellen, dass sich dann die Agenturen dieser Verfahren noch bedienen, die dann genau wissen, worauf sie achten müssen und wo sie sich helfen lassen können, ja, als dass man tatsächlich einen Knopf drückt und sagt, hier für meine Firma, mach mir eine Website. Dann kommt irgendwas, was auch mehr oder weniger austauschbar ist. Und wenn man damit zufrieden ist, dann ist es okay. Aber wenn man jetzt wirklich was Gutes haben möchte, was wirklich zu der eigenen Firma passt und was auch zum Zeitgeist passt oder dem Zeitgeist einen Schritt voraus ist, dann wird man sich nach wie vor der Fachleute bedienen, die sich dann selber von diesen Systemen helfen lassen, nehme ich mal an. Also was ich interessanter finde, sind solche Fragen wie, wenn Roboter in der Lage sind, mit weichen Dingen, mit Stoff umzugehen und Kleidung zu nähen, was passiert dann mit der Kleidungsindustrie in den Billiglohnländern, also in Asien und in Afrika, wo ja doch sehr viele Personen ihr Geld damit verdienen, für den Weltmarkt T-Shirts und Jeans und dergleichen zu nähen. Wenn das irgendwann Roboter können, das können sie noch nicht, weil die nicht so gut mit so fuddeligen Sachen umgehen können. Aber wenn das irgendwann in großem Stil von Robotern erledigt werden kann, dann könnte man sich vorstellen, dass da sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen.
Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Zeichen für die europäische Brille, die man so hat, dass man daran so, glaube ich, so gar nicht gedacht hat. Also ich hör diesen Einwand, der absolut legitim ist, zum ersten Mal.
Ja, es hat ja schon Versuche gegeben, ich glaube, es war auch in Deutschland, dass eine Firma, die Turnschuhe hergestellt hat, eine komplett robotergesteuerte Produktion haben wollte, und hat das aber wieder aufgegeben. Also die haben 2-3 Jahre damit experimentiert, haben es aber wieder aufgegeben. Also es hat noch nicht geklappt. Unter Umständen ist es auch einfach noch teurer, dann solche hochspezialisierten und ja auch empfindlichen und wartungsintensiven Maschinen zu betreiben, als Menschen in Billiglohnländern zu beschäftigen. Mhm. Also noch klappt es nicht mit der vollständig automatischen Produktion von solchen ja auch komplexen Dingen wie Turnschuhen, die ja auch aus ganz verschiedenen Schichten und Sohlen und Deko und ich weiß nicht was allem bestehen. Das ist ja auch kein einfaches Produkt.
Ja, aber wo Sie jetzt Roboter erwähnen, da wird's doch dann wirklich gruselig, wenn man diese sehr fähigen Modelle von, wie heißen sie, Boston Dynamics oder so sieht, die hüpfen können, die laufen können, die jetzt schon verschiedenes, das Terrain abtasten können. Und wenn man, also da ist, das ist doch wirklich gruselig, wenn man dann denkt, okay, dieses Ding, was menschenähnlich aussieht, aber einfach aufgrund von hydraulischen Funktionen viel, viel fähiger ist in allem und das dann noch mit der künstlichen Intelligenz, das ist doch dann schon was Besonderes.
Ja, das klappt in der Tat noch nicht so richtig, dass man die guten Körper mit den klugen Köpfen zusammenbringt. Also die beweglichsten unter den Robotern haben meistens noch nicht viel im Kopf. Und auch diese spektakulären Boston Dynamics Videos, den Mensch mit der Fernsteuerung, den sieht man dann meistens nicht. Also dass diese Systeme wirklich losrennen und sich komplett in dieser Turnhalle, wo sie dann Parcours springen oder so, selbst orientieren, das ist, glaube ich, noch nicht so weit. Aber klar, daran wird gearbeitet. Vor allem das Militär ist natürlich sehr interessiert an autonomen Waffensystemen. Das können Roboter sein, das können Drohnen sein, das können Schiffe sein, das können alle möglichen Systeme sein, die dann nach Möglichkeit selbst ihre Ziele suchen und sich selbst ihren Weg suchen und dann schneller sind und Echtzeitinformationen dann besser verarbeiten können, als wenn das erst in einer Zentrale zusammenläuft, wo dann ein Mensch anfängt, sich Gedanken zu machen. Das ist sicher eine Entwicklung, die Welt nicht besser macht.
Nee, das nicht. Aber es wird einige Firmen sehr, sehr reich machen und es wird wahrscheinlich die komplette, ja, wo fängt sowas in der Regel an, die komplette Kriegsführung einmal auf den Kopf stellen.
Ja, das steht zu befürchten. Es wird ja verhandelt über Verbote von autonomen Waffensystemen, aber die Verhandlungen machen keine Fortschritte. Also die Staaten, die in der Lage sind, diese Systeme herzustellen, lassen sich auf solche Verbote nicht ein. Da gibt es die Logik des Wettrüstens. Man sagt dann immer so, ja, eigentlich möchten wir sowas ja nicht, aber für den Fall, dass die anderen es haben, dann müssen wir natürlich auch was in der Hinterhand haben. Dann müssen wir schnell einen Schalter umlegen können und unsere Systeme dann eben auch autonom losschicken, einfach weil die dann schneller sind und das dann einen Vorteil hat. Ja, dass der Vatikan dann dagegen ist, das hilft dann nicht so in der Realpolitik.
Ja gut, dann Ausreden, um dann letzten Endes doch den entscheidenden Schritt zu tun, darum ist man nie verlegen. Wird man sich irgendwann mit, können Sie sich vorstellen, dass man sich irgendwann damit auseinandersetzen muss, dass die Maschinen so intelligent geworden sind, dass wir ihnen ein Bewusstsein attestieren?
Das passiert ja schon, dass Menschen immer mal wieder zu der Überzeugung kommen, dass Chatbots ein Bewusstsein haben. In der Regel wird das dann, ja, es wird dann in den Medien diskutiert und die Unternehmen distanzieren sich davon. Also wir verstehen nicht, wie Bewusstsein in natürlichen Systemen zustande kommt und können es deshalb auch in künstlichen Systemen nicht realisieren. Ja. Es ist auch überhaupt nicht absehbar, wie das tatsächlich funktionieren soll. Es hat kürzlich ein Paper gegeben, da haben sich Wissenschaftler hingesetzt und haben sich die am besten ausgearbeiteten Bewusstseinstheorien vorgenommen und haben untersucht, ob es künstliche Systeme gibt, die Kriterien, die dort genannt werden, erfüllen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dem nicht so ist. Also es gibt derzeit kein System, bei dem man den Verdacht haben müsste, es könnte schon Bewusstsein entwickelt haben. Die haben nicht gesagt, dass es grundsätzlich unmöglich ist, aber im Moment ist das nicht zu sehen und es ist einfach auch nicht klar, wie Bewusstsein in Schaltkreisen entstehen könnte. Da gibt es dann diese funktionalistischen Theorien, die sagen, es kommt nicht auf die Materie an, sondern es kommt eben auf die Struktur an. Und wenn man dann eine Struktur hat, die ihre eigene Struktur immer wieder abbildet, also das neuronale Netz macht sich sozusagen ein Abbild seiner selbst und repräsentiert das dann auf einer höheren Ebene nochmal und dann nochmal und nochmal, ob dann solche Systeme irgendwie sowas wie ein Selbstbewusstsein entwickeln. Aber das ist, also ich sehe da keine Fortschritte und ich sehe da auch keinen, also ich sehe den Reiz der Grundlagenforschungsfrage, dass man das gerne wissen möchte, ob man das kann. Aber eigentlich möchten wir ja sowas haben wie Arbeitssklaven. Also wir möchten ja Maschinen haben, die wir ohne schlechtes Gewissen den ganzen Tag arbeiten lassen können und die wir in die Atomkraftwerke schicken können zum Aufräumen. Und wenn wir jetzt Systeme hätten, die Bewusstsein, Ängste, Schmerzempfindungen und sowas entwickeln, dann könnten wir das ja gerade nicht tun. Also wir sollten froh sein, dass diese Systeme kein Bewusstsein entwickeln. Trotzdem ist der Mensch ja so gestrickt, dass er sehr schnell auf solche Reize anspringt. Irgendwas, das Augen hat, mit dem Schwanz wedelt, läuft, spricht, wird sofort mit einer menschlichen Psychologie ausgestattet. Und das passiert ja auch, wenn Roboter auf menschenähnlich getrimmt werden. Da muss man sich schon sehr zurücknehmen, um diese Systeme dann nicht zu vermenschlichen. Aber dass das tatsächlich entsteht, Bewusstsein in künstlichen Systemen, vielleicht eher, wenn man versucht, solche hybriden Roboter zu bauen, denen man biologische Materie nimmt und die mit Schaltkreisen zusammenbringt.
Cyborgs.
Da könnte es dann sein, dass man sich sowas wie Schmerzempfindungen über dieses Kapern der biologischen Materie reinholt. Also nicht, indem man es selber versteht und es nachbaut, sondern indem man in biologische Systeme dann mit Schaltkreisen reingeht und dann die Schmerzempfindlichkeit aus der Biologie mitnimmt.
Das hat tatsächlich auch mal ein Gast hier im Podcast erwähnt, dass dieser Cyborg-Trend wo es offenbar wirklich Leute gibt, die da ziemlich hinterher sind. Also die Verbesserung, Veränderung des menschlichen Körpers mit Chips oder mit maschinellen Teilen, dass das wahrscheinlich eher noch eine spannende Frage wird, als die mit dem Roboter oder die nach dem Roboter mit dem Bewusstsein. Dass Menschen einfach dazu übergehen werden, sich mit, ja, dass es weitergeht als die künstliche Hüfte, sondern dass es dann wirklich diese bionischen Finger, Gelenke oder was weiß ich auch immer gibt. Und dass das dann wirklich nochmal spannend werden könnte.
Ja, auch da muss man sehen, was möglich ist und auch was die Menschen haben möchten, die sowas vielleicht wegen Behinderungen, Verletzungen, was auch immer benutzen möchten. Es ist ja sehr toll, wenn Menschen, die, weiß ich nicht, bei einem Unfall einen Arm verloren haben, dann eine Prothese bekommen können, die sie wirklich ganz intuitiv steuern können und mit der sie auch fühlen können, wenn sie zugreifen. Und das ist ja dann ja sehr gut für deren Lebensqualität, wenn es wirklich gut funktioniert. Ebenso Versuche über Hirnströme, dann Systeme, Rollstühle oder auch ja, Chatbots oder so zu steuern, wenn man sich selbst nicht mehr bewegen kann oder nicht mehr gut bewegen kann. Da muss man dann gucken, ja, was möglich ist und auch was die Menschen möchten. Also nicht alle möchten Implantate im Körper haben. Man sagt ja, wenn man die Sensoren, die neuronale Aktivität ablesen, dann direkt im Körper hat, sei es auf dem Gehirn, sei es wirklich in ja, einer Gliedmaße, dann das um die verbliebenen Nerven zu wickeln, dass das besser funktioniert, als es nur einfach obendrauf über die Haut zu machen. Aber es sind natürlich Fremdkörper, die operativ dann in den Körper eingebracht werden müssen. Nicht alle Leute möchten das. Der Körper neigt auch dazu, sich gegen sowas zu wehren und dann solche Fremdkörper mit Zellschichten dann auch zu isolieren. Da wächst dann also was drumrum und das funktioniert nach einer Zeit nicht mehr. Also auch da muss man gucken, ob's klappt. Mhm. Ja, und ich denke, wichtig ist da vor allem die Autonomie der Menschen, die dann entscheiden, ob sie damit leben möchten oder nicht.
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn sowas beginnt im medizinischen Bereich, wie gesagt, Prothesen und so weiter, aber dass das dann von da aus auch sehr schnell in einen, sagen wir, hedonistischen Bereich übergeht. Das traue ich den Menschen zu.
Was würde das heißen? Dann macht man sich ein Exoskelett, das einem beim Umgraben hilft, wenn man in den Garten geht zum Umgraben.
Ja, vielleicht das. Vielleicht auch einfach die Beine, die so verbessert worden sind, dass ich jetzt 50 km/h schnell laufen kann. Was weiß ich.
Ja, auch da müsste man sich angucken, wie das funktioniert. Also man könnte sich ja schon vorstellen, dass es irgendwie cool ist, wenn man dann solche Dinge unter den Füßen hat, die es einem ermöglichen, solche großen Sprünge zu machen, dann 50 km/h, da könnte man dann auch zur Arbeit laufen und wäre flott da. Also müsste man sehen, was es im Einzelnen dann ist. Also ich denke, alles, was man so anschnallt und dann wieder abnimmt, ist noch wesentlich unkomplizierter als Dinge, die tatsächlich dann implantiert werden müssen.
Stimmt auch wieder. Können Sie sich vorstellen, dass KI oder künstliche Intelligenz vor allen Dingen bei der nächsten US-Wahl nochmal eingesetzt werden wird? Wahrscheinlich nur zu friedlichen Zwecken, aber es gibt ja jetzt schon so einige teilweise sehr amüsante und kreative Deepfakes von Unterhaltungen von Trump und Biden. Glauben Sie, das wird nochmal so ein Moment sein, wo immer wieder auf künstliche Intelligenz hingewiesen werden wird, aufgrund von Fake News etc.?
Vermutlich. Also auf der einen Seite werden Daten analysiert werden, mit dem Versprechen von ja auch Analysefirmen, die sagen, ich liefere euch genau die Menschen, die noch unentschieden sind und sage euch genau, wie ihr die bearbeiten müsst, damit ihr die auf eure Seite ziehen könnt, sowas in der Art. Mhm. Ja, und dann natürlich Fakes aller Art, wobei nicht alles, was unterwegs ist, immer KI-generiert ist. Also manchmal sind ja Bilder jetzt auch im Israel-Gaza-Krieg werden Dinge dann auf den sozialen Medien verbreitet, die aus Computerspielen geschnitten sind oder die aus ganz anderen Konflikten stammen, die dann mit falschen Bezeichnungen versehen werden. Aber es gibt eben auch Fakes. Letztens sah ich eins von einem Vater, der anscheinend seine 3, 4, waren sogar 5 Kinder, schleppt durch eine Ruinenlandschaft, wo dann behauptet wurde, das sei jetzt also in Gaza und er müsse jetzt seine Kinder retten. Und es war aber ein Fake, also das Bild war, es war kein Foto, es war ein computergeneriertes Fake. Ja, sowas wird sicher von interessierter Seite dann generiert werden. Es gibt ja auch diese Cheap-Fakes. Da war, glaube ich, im letzten Wahlkampf die Rede von, dann wurde, war es Hillary Clinton, wo man das Video einfach langsam abgespielt hat und dann sah es aus, als wäre sie betrunken und man hat einfach eine ganz normale Aufzeichnung genommen und hat die zu langsam abgespielt und dann sah die eben aus, als wäre sie betrunken oder würde da so rumtaumeln. Also ja, die Möglichkeiten werden immer besser und die werden sicher auch verwendet werden, um Stimmung zu machen.
Ja, ich habe auch neulich schon noch darüber gesprochen, dass zurzeit am 11. September, als da die Flieger in das World Trade Center geflogen sind und man kurz danach dieses Video von offenbar einem feiernden, der Bevölkerung eines Dorfes irgendwo in Afrika feiernd, dass das angeblich irgendwas damit zu tun hat. Und dann kam 2 Tage später raus, nee, das ist einfach Videomaterial von der letzten Fußball-WM oder keine Ahnung. Also das gibt es ja immer und da... Genau, da glaube ich auch, ist die viel größere Gefahr, dass der Medienzyklus so unglaublich und so unnachgiebig schnell einfach ist. Ob man jetzt ein hochwertig KI-generiertes Deepfake-Video hat oder einfach irgendein Bild, wenn es emotional trifft, dann springen die Leute ja darauf an.
Ja, genau. Und immer dann, wenn es die eigene Meinung bestätigt und man es ja immer schon gewusst hat und dann so funktionieren Menschen ja nun mal und es ist ja auch so, dass man die Dinge, die man unglaublich findet, auch wenn es jetzt nicht die eigene Meinung bestätigt, aber wenn man denkt, boah, das ist ja Wahnsinn, dann denkt man gleich, man muss es jetzt irgendwie allen weitererzählen und man ist dann aufgeregt und ja, das und nicht allen liegt ja auch dran, dann zu sagen, okay, ich trete erstmal einen Schritt zurück und sobald ich merke, dass ich emotional angesprochen werde, werde ich erst recht misstrauisch und denke dann erst recht nochmal nach und suche mir eine zweite Quelle. Das machen ja nicht alle.
Ja, das liegt dann, glaube ich, auch daran, dass wir ja alle nicht nur Rezipienten, sondern auch, also nicht nur Empfänger, sondern auch Sender geworden sind, weil es ist ja auch im weitesten Sinne wichtig, möglichst schnell dann auch ein Statement in den sozialen Medien abzugeben. Mhm. Und dadurch perpetuiert sich das Ganze. Aber das ist ja im Grunde genommen das Problem, was wir heute schon haben.
Ja. Vielleicht wird es so viel werden, dass es den Leuten zu viel wird und dass es dann wieder einen Schritt zurück gibt, wirklich zu den Qualitätsmedien hin. Das könnte... Optimistisch gesehen könnte das ja auch passieren, dass man irgendwann sagt, das ist jetzt einfach zu viel, man kann überhaupt sich auf nichts mehr verlassen, das ist alles nur noch ein Wust an Fakes und ich habe jetzt hier meine 2, 3, 4 Adressen, wo ich weiß, da bekomme ich dann vielleicht auch gegen eine Gebühr. Das widerspricht natürlich so ein bisschen dieser Umsonstmentalität, die sich im Netz ja auch breit gemacht hat, aber dass es mir das dann wert ist, zu sagen, da weiß ich, da bekomme ich jetzt dann geprüfte Informationen.
Da hoffen Sie wirklich drauf, nicht wahr?
Tja, ich weiß nicht so recht, worauf ich sonst hoffen soll. Also.
man darf, wenn man nicht verzweifeln möchte, den Glauben an das Gute selbst im Menschen nicht verlieren. Vielleicht, wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht sind logische, unemotionale Systeme, die den ganzen Laden schmeißen, nicht das Schlimmste, was uns passieren kann.
Ja, doch, wahrscheinlich schon, weil sie in einem spezifischen Sinne unmenschlich sein werden.
Stimmt auch wieder.
Aber die Systeme haben ja auch ihren Nutzen. Also darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Gerade in der Wissenschaft, in der Medizin, in der Materialforschung sind die Systeme ja ausgesprochen hilfreich und effizient und nutzbringend und bringen die Menschheit auch weiter. Also auch da muss man lernen, wo welche Systeme jetzt wirklich eingesetzt werden können und wo sie missbraucht werden können.
Das wird in der Tat nochmal, also wir sind ja an einem Punkt, wo wir das System schon nutzen, also KI-Systeme. Wo sehen Sie da, abgesehen von meiner vielleicht etwas flapsigen Idee mit dem Ersetzen des Beamtentums, wo sehen Sie da wirklich die großen, wirklich positiven Einsatzmöglichkeiten?
Ich denke vor allem in der Wissenschaft und in der Medizin, überall da, wo große Datenmengen anfallen, wo wirklich Strukturen jetzt erkannt werden können, in der Genetik, sei es im Zusammenwirken von Genetik und Lebensstil und Lebenserfahrungen und bestimmten Medikamenten, dass man da Strukturen erkennen kann, die man eben nicht erkennen kann, wenn man nur mit menschlichem Blick auf die paar Daten blickt, die man selbst in seinem Leben dann überschauen kann, sondern dass da wirklich Strukturen sichtbar werden, mit denen ja die uns sonst im Durcheinander der Welt verloren gehen würden. Mhm. Da würde ich mir halt vor allem in der Wissenschaft, in der Materialforschung, in der Medizin, aber auch durchaus in der Optimierung von Produktion, vielleicht auch von Assistenzsystemen, dass Menschen nicht mehr am Fließband stehen und eine Bewegung immer machen, sondern dass Menschen dann auch komplexe Produktionsprozesse selber hinbekommen, weil sie auf Assistenzsysteme zurückgreifen können. Also da könnte man sich schon viele Dinge vorstellen.
Absolut. Absolut. Sorry nochmal, dass wir hier die ganze Zeit so ein kleines Delay haben. Das macht es teilweise etwas schwierig.
Ja, aber, ist ein bisschen irritierend. Ich müsste auch so, in ein paar Minuten müsste ich auch...
Es ist ein bisschen irritierend, nicht wahr?
Ja, genau. Aber es geht schon. Ich müsste auch in ein paar Minuten los. Also ich habe um 15:15 den nächsten Termin.
Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Ich, sobald ich einen neuen Fragekatalog zusammengestellt habe, würde ich Sie gerne nochmal damit behelligen. Danke für Ihre Zeit und es war eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, danke für Ihr Interesse und für die interessanten Fragen.
Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, es gibt einen guten Grund, natürliche Ausrede nicht zu unterstützen. Im Moment kann es sich einfach nicht jeder leisten, für einen Podcast Geld zu bezahlen. Und wenn das auf euch zutrifft, hey, bitte hört den weiterhin kostenlos. Wenn ihr allerdings dazu in der Lage seid, gibt's gleich drei sehr gute Gründe, natürliche Ausrede zu supporten. Erstens, ich möchte euch hier regelmäßig die besten und interessantesten Gespräche in bestmöglicher Qualität bieten können. Dafür braucht es, neben einer stabilen Internetverbindung, Software, Hardware, Server und manchmal auch eine Anreise. Das alles kostet Geld und ich möchte da keine Kompromisse eingehen müssen. Zweitens, natürliche Ausrede soll unabhängig und am liebsten werbefrei bleiben. Drittens, es ist eigentlich echt günstig. Das funktioniert alles über Steady, PayPal-Konto kommt ebenfalls. Die Links dazu und zu dieser Folge und zu den Socials und zum liebevoll kuratierten Newsletter, der übrigens morgen wieder erscheint, gibt's alle in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt und ihr ihn vielleicht sogar schon abonniert habt, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.